Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Lieber Herr Dr. Stockert, willkommen im Studio des Bermudafunk zur Aufnahme des neuesten Podcasts des Archivum in Kooperation mit dem Bermudafunk. Thema ist die Eingemeindung von Neckarau vor 125 Jahren. Und Sie haben dazu einen Aufsatz geschrieben für die Geschichtsblätter des Archivum. Der ist so rund 20 Seiten lang. Ich habe ihn gelesen und kann jetzt sagen, als ich das erste Mal gehört habe, um welches Thema es geht, habe ich noch gedacht, naja, so mittelinteressant, aber mal sehen. Und je mehr ich gelesen habe, umso gefesselter war ich und umso spannender fand ich das Thema. Und das werden auch die Hörerinnen und Hörer jetzt feststellen, wenn wir weiterreden, was das für hochinteressante Aspekte hat, das Thema, was erstmal so trocken klingt. Also Eingemeindung von Neckarau vor 125 Jahren, genauer am 1. Januar 1899. Und es wäre gut, wenn wir jetzt so eine kleine gedankliche Zeitreise zurückmachen könnten, um so ein bisschen ein Gefühl auch dafür zu bekommen, wie sah das Mannheim in dieser Zeit aus? Wie muss man sich den Ort, also wie muss man sich Mannheim vorstellen, die Einwohner und auch wo verliefen die Stadtgrenzen damals?
Ja, also wir kommen da zurück in eine hochspannende Zeit und das darf ich verraten, mir ging es ähnlich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Anlass war ja das Jubiläum. Also wie war Mannheim um 1900? Mannheim war eine prosperierende Großstadt, damals Großstadt. Ja, man hat kurz vorher, so um 1892, 93, die 100.000 Einwohnergrenze gerissen. Und damit gehört man zu 48 Großstädten im Deutschen Reich. Und wie sah die Stadt aus? Also zunächst einmal beschränkte sich das Ganze auf die Innenstadt, den Jungbusch, die Schwetzinger Vorstadt und die Neckarstadt, in der wir uns jetzt ja hier auch befinden. Das sind soweitgehend die Gebiete, in denen diese Einwohner wohnen. Man kann noch Lindenhof und partiell auch die Oststadt hinzufügen, die jetzt gerade entstehen. Also das ist so das, was wir heute als Kernstadt bezeichnen. Auf diese Gebiete erstreckt sich das Ganze. Von der Bevölkerung her, Mannheim war ursprünglich eine Handelsstadt. Also wir haben sehr viele Handelsfirmen, Kaufleute hier. Und das war so der Markenkern Mannheim so seit den 1830er, 40er Jahren. Das geht eine ganze Generation und es kippt dann so langsam in den 1870er Jahren, 80er Jahren. Da wird die Industrie immer wichtiger. Und Industrie bedeutet, man braucht Arbeitskräfte. Und deswegen gibt es eine sehr große Migration nach Mannheim. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter kommen aus den umliegenden Gebieten, sei es Odenwald, Pfalz oder Nordwürttemberg, aber auch von weiter her, teilweise auch aus dem Ausland, nach Mannheim. Und das führt dann zu diesem Großwachstum. Und ist eine Stadt voller Selbstbewusstsein. Ein paar Jahre später, 1907, gibt es das große Stadtjubiläum, 300 Jahre Stadt Mannheim. Und da feiert sich Mannheim, wie es bis dato noch nie gefeiert hat, voller Selbstbewusstsein und Prosperität. Also wahnsinnig starke Entwicklung.
Und das Thema Eingemeindung und also zeitgenössisch hat man gesagt Einverleibung, das fand ich auch irgendwie ganz, genau, ganz aus unserer Sicht jetzt lustigen Begriff. Die Einverleibung, also eigentlich müsste der Aufsatz heißen, die Einverleibung Neckaraus.
Genau.
Also die Eingemeindung war Ende des 19. Jahrhunderts kein ungewöhnlicher Vorgang. Dieses Thema, das kam zu dieser Zeit irgendwie verstärkt auf. Was waren denn da die Gründe?
Also das liegt darin, hauptsächlich begründet in dieser starken Urbanisierung, Verstädterung Deutschlands. Das ist jetzt nichts, was singulär auf Mannheim beschränkt ist, das lässt sich auch bei vielen anderen Großstädten beobachten, teilweise sogar noch früher. Also man muss sich vor Augen führen, die Städte werden zunehmend von der Industrie geprägt. Es kommt eine Arbeiterschaft nach Mannheim oder in diese Städte und bald schon reicht der Platz nicht mehr aus. Na, und dann entscheiden sich die Eigner, sie gehen halt jenseits der Stadtgrenzen. Im Falle von Mannheim heißt es, ja, man geht jetzt auf den Waldhof, der dann quasi neu gegründet wird, oder nach Sandhofen, nach Neckarau und andere Stadtteile, spätere Stadtteile. Also man greift aufs Umland zu. Und letzten Endes von der Stadt aus sieht man das natürlich mit, ich sage jetzt mal, zwiespältigen Augen. Ne? Einerseits will man natürlich, dass die Industrie weiter voranschreitet, dass hier mehr Geld generiert wird und dass auch die Arbeitskräfte, die in der Stadt sind, ein Auskommen haben, und das heißt, dass sie jenseits der Stadtgrenzen arbeiten. Gleichzeitig ist es ja ein Stück weit Kontrollverlust. Ne? Und da entsteht was außerhalb der Stadtgrenzen. Ich kann da nur noch bedingt Einfluss auf die Infrastruktur. Und es ist ein Kapitalabfluss. Das ist jetzt ein hochtrabendes Wort, aber das ist es natürlich. Die Mannheimer Unternehmen investieren außerhalb. Und das führt dann dazu, die Politik, nicht nur die Lokalpolitik, sondern auch die Landespolitik, dazu Rahmenbedingungen zu schaffen, dass solche Eingemeindungen von Dörfern, die das Umland prägen mit neuer Industrie, dass die eben in die Stadt überführt werden können. Da wird ein juristischer Rahmen geschaffen. In Baden fängt es dann so 1885 an, diese Eingemeindung. Und Mannheim folgt dann knapp 10 Jahre später.
Und welche Firmen haben sich denn hier angesiedelt oder beziehungsweise im Umland angesiedelt?
Also sicherlich das spektakulärste Beispiel für eine Firmengründung, die dann sofort oder in kurzer Zeit jenseits der Stadtgrenzen ihre Niederlassungen sucht, ist die BASF, die kennen wir ja heute noch. Die heißt Badische Anilin- und Soda-Fabrik, weil sie in Baden, sprich in Mannheim, ihren ersten Sitz hatte. Aber der Friedrich Engelhorn hat damals schon in den 1860er Jahren nur bedingt Gelände bekommen seitens der Stadt. Da war sicherlich auch Konkurrenzlobbyarbeit dahinter. Und deswegen geht er nach Ludwigshafen. Also da haben wir so eine der ersten Ausgründungen. Um Mannheim herum entstehen so seit den 1860er Jahren vielerlei Firmen. Es gibt noch die Spiegelfabrik auf dem Waldhof. Wobei, das ist was anderes. Das ist eine französische Gründung im Umland von Mannheim. Aber es gibt weitere Ausgründungen. Das heißt die CEWA, Zellstoff Waldhof. Oder in Neckarau die Rheinische Gummi- und Zelluloidfabrik, Vögele. Also es lässt sich da eine ganze Armada an Firmen aufzählen, die außerhalb des Stadtrings oder außerhalb der Stadtgrenzen gegründet werden.
Und wann ging das los mit den Eingemeindungen? Was waren die ersten Stadtteile, die dann zu Mannheim gehörten?
Vielleicht muss man auch sagen, lange Zeit war Mannheim relativ zurückhaltend, was Eingemeindungen anbetraf. Man hat halt gesagt, solange man die Entwicklung unter Kontrolle hat, solange lassen wir das Ganze und solange wir keine spezifischen Interessen haben, weil das Ganze ist ja ein sehr großer Verwaltungs- und auch finanzieller Aufwand. Die erste Eingemeindung fand dann 1895 statt, und zwar die Friesenheimer Insel. Hintergrund ist der, diese Insel ist ja entstanden durch den Durchstich, Rheindurchstich in den 1860er Jahren. Ursprünglich war das linksrheinische Gemarkung. Jetzt ist hier eine Insel entstanden, die dann zu Sandhofen geschlagen wurde. Und es liegt ja quasi vor der Haustür von Mannheim. Und Motiv für diese Eingemeindung war, dass Mannheim den Industriehafen bauen wollte. Und da lag natürlich der größte Teil an der Friesenheimer Insel. Und da wollten sie einfach die Kontrolle über dieses Gebiet haben. Und entsprechend war das der erste Eingemeindungsschritt. Das war relativ unproblematisch, weil da wohnte kaum jemand. Letzten Endes war das eine Agrar- und Flussfläche, sumpfige Fläche. Das war relativ unproblematisch. Sandhofen wurde entschädigt. Wir haben damals dann den Scharhof bekommen. Aber das ging eigentlich ohne, dass größere Konflikte ausbrachen. Und wenn ich weiter Stichwort Industriehafen erzähle, dann ist Käfertal mit dem Waldhof das nächste Projekt. Das war schon richtig anstrengend, weil hier trifft zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, ein altes Dorf auf die neue Stadt. Ne? Käfertal ist ein etabliertes Dorf, 1200 Jahre alt, und Waldhof ist eine neue Industriesiedlung auf Käfertaler Gemarkung und eben auch mit Anteilen am Industriehafen, an dem Gebiet, wo der Industriehafen entstehen sollte. Und deswegen gab es jetzt Verhandlungen mit Käfertal, dass das Gebiet eingemeindet wird. Und dann sieht man, da gibt es unterschiedliche Interessenslagen. Ne? Also die Stadt Mannheim will das möglichst günstig einverleiben. Die Käfertaler sagen, hey, nee, nicht so ohne weiteres, es ist ja ein Verlust, ein Autonomieverlust und vielleicht auch ein Identitätsverlust. Wir wollen dafür auch, ich sage jetzt mal, Neuerungen wie dass wir eine Kanalisation bekommen, ein Gaswerk, Elektrifizierung, eine Straßenbahnanbindung. Also da gibt es dann wirtschaftliche Interessen, aber auch noch dezidiert landwirtschaftliche. Die wollen dann auch noch so alte Privilegien sichern, sei es Almentgenuss oder auch Steuerprivilegien. Und der dritte Player ist der badische Staat. Und in dem Fall ist er nicht neutral, sondern nachdem die Käfertaler sich lange weigern, sagt er, hey, entweder ihr schließt jetzt den Vertrag oder ihr werdet zwangseingemeindet. Also die hatten da nicht viel Spielraum.
Da habe ich eine kleine Zwischenfrage. Almentgenuss, das ist mir beim Lesen auch aufgefallen, das Wort. Was bedeutet es? Also ich wusste es nicht.
Also Almende, das rührt aus dem Mittelalter her. Da steckt das Wort alle drin, könnte man sagen. Alle, ein Gebiet auf der Gemarkung des Allen gehört. Also das heißt Gemeindegebiet und das sind eigentlich Weideflächen, wo alle Bauern ihre Tiere drauf treiben dürfen. Das ist nicht eindeutig zugewiesen, da gibt es kein einzelnen Eigentümer, sondern es gehört allen, allerdings nur allen mit bestimmten Rechten. Also man muss das Ortsbürgerrecht haben und das haben dann nur die reichen Bauern. Also wenn jetzt ein kleines Bäuerle oder ein Taglöhner dahin zieht und eine Ziege hat, dann gehört er noch nicht zu diesen allen, sondern er hat dieses Recht noch nicht und er darf es entsprechend nicht draufführen. Und das ist eigentlich ist es eine Privilegierung der alten Einwohnerschaft, die da ihre Tiere drauf weiden lassen können oder auch den Ertrag dieser Flächen. Also wenn man Heu macht oder sowas, das wird dann eben auch verteilt. Also es ist so eine Art sozial, fast schon kommunistische gemeinsame Fläche, aber nur für die Reichen.
Auf Käfertal ist der Neckarau gefolgt. Und nochmal kurzes Inhalten, wie sah Neckarau aus zur damaligen Zeit? Es war das reichste Dorf in Baden, habe ich gelesen, und ein Steuerparadies. Und hat sich auch, was die Zahl der Einwohner betrifft, sehr rasch entwickelt. Also ich glaube, innerhalb von 10 Jahren waren 60% mehr Einwohner. Mhm. Ja, wer hat in Neckarau gewohnt? Was war Grund für diesen Zuzug? Und was war überhaupt so dieses Selbstverständnis? Oder wie haben sich die Neckarauer selbst gesehen?
Also Neckarau ist ja auch ein sehr altes Dorf mit einem großen Eigenbewusstsein. Was auch daran lag, dass es zeitweise eine Insel war. Es gab ja diese Gießen und da waren sie ein Stück weit auch abgeschottet teilweise. Gleichzeitig waren sie immer, man kann fast schon sagen, Sparringspartner von den Mannheimern. Ne? Also die waren wichtige Zwischenhändler, sie waren wichtige Lieferanten für landwirtschaftliche Produkte. Es gab immer wieder so ein bisschen Streit, man war lange Zeit auf Augenhöhe. Das ändert sich dann mit der Stadtwerdung Mannheims im 17. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert durchläuft Neckarau eine ganz besondere Entwicklung und Sie haben es ja gesagt, also ein absolut rasantes Wachstum. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Also das verdoppelt oder verdreifacht sich innerhalb von ein paar Jahrzehnten, so ein kleines Dorf. Und das hat hauptsächlich eine Ursache, das ist die Eisenbahn. Und zwar wird 1870 die Rheintalbahn gelegt, Mannheim-Karlsruhe und jetzt nicht diese alte Bahn, die zuerst 1840 war über Heidelberg, sondern exklusiv Mannheim-Karlsruhe. Das geht dann über eben Neckarau, Schwetzingen, Hockenheim weiter nach Süden. Und dadurch hat Neckarau natürlich eine ganz besondere Verkehrslage bekommen. Ne? Also Eisenbahn ermöglicht Fabrikwachstum, also eine Fabrik hat die Möglichkeit, ich sag mal, Rohstoffe dorthin zu bringen. Die hat die Möglichkeit, Produkte wegzuschaffen. Sie hat die Möglichkeit, dank der Eisenbahn Arbeitskräfte hierher zu fahren. Und das war ein ganz großer infrastruktureller Vorteil. Also wie gesagt, Mannheim war eigentlich zum Bersten voll. Da war kaum Platz für Ansiedlungen. Und jetzt ist hier auf der grünen Wiese in Neckarau eben ein Bahnhof entstanden. Und wenn Sie sich so mal gedanklich reinversetzen, der Ortskern und der Bahnhof, die sind ja ein Stück auseinander in Neckarau. Also mal tatsächlich diesen Bahnhof auf die grüne Wiese gesetzt, so ein paar hundert Meter, die man da laufen muss, auch heute noch, wenn Sie zum Marktplatz oder so zu den Kirchen gehen. Ne? Das war eine bewusste Maßnahme, damit dort im Umfeld Fabriken entstehen können. Und das ist dann passiert und da war einfach viel Platz. Und dann haben sich auch sehr gute Unternehmen dort niedergelassen, Seilwolf oder, ich habe es erwähnt, die Rheinische Gummi mit ganz vielen innovativen Produkten, die Bettfedernfabrik Vögele. Also das war wirklich ein bevorzugtes Ansiedlungsgebiet. Und letztes Stichpunkt Steuerparadies, das Da war ich eigentlich, das war so ein Heureka-Moment für mich, das rauszufinden. Ne? Warum sträuben sich die Neckarauer so gegen eine Eingemeindung? Da sind sicherlich viele identitäre Probleme damit verhaftet. Aber auch, Neckarau war dank dieser Unternehmen so reich, dass sie sich's leisten konnten, eine ganz geringe Grundsteuer und sonstige Steuern von der eigenen Bevölkerung einzuziehen. Also die haben weniger investiert, der Ort hat wenig investiert in die Infrastruktur, sondern hat das Geld einfach weitergegeben an die Bauern. Und die hatten natürlich wenig Interesse dran, dieses Privileg zu verlieren und das auf eine Zahl zu bringen. Also die Grundsteuer oder der Umlagefuß, so nennt man das Ganze, oder heute wird man Messbescheid sagen. Genau, die Messgrundlage, wir kennen das jetzt ja alles bei der Grundsteuerreform, die wir jetzt haben, war 50% von Mannheim. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Und das wollten die unbedingt behalten. Also eine ganz spezifische Konstellation, ein sehr selbstbewusstes Dorf mit gewissen Eigenheiten, also dass der Gewinn von Unternehmen, dass der direkt weitergegeben wurde, das findet man nicht so häufig. Häufig geht es in die Infrastruktur, aber da waren die Neckarauer sehr konsequent und haben gesagt, ach Gott, wir brauchen keine Kanalisation so schnell, es reicht, wenn wir die Kohle so kriegen.
Was war letztendlich der Anlass, diese Eingemeindung voranzutreiben? Also Mannheim hat ja auch gar nicht so dieses Interesse gehabt und Sie haben ja eben auch gesagt, so Neckarau war da jetzt auch nicht so scharf drauf. Was war da die Initialzündung, dass dieser Prozess vorangebracht wurde?
Also zunächst mal, die Mannheimer waren mit Käfertal beschäftigt und haben gesagt, erst wenn wir mal die richtig eingemeinden beziehungsweise dann auch unsere Versprechungen einlösen. Und deswegen wollten sie wollten Neckarau eingemeinden, aber noch nicht so früh. Das war ja gerade mal 2 Jahre nach Käfertal. Letzten Endes gibt es da eine Ursache oder einen Schuldigen und das ist die Rheinau. Und zwar die Rheinau GmbH. Rheinau ist ja kein gewachsenes Dorf, anders als jetzt Neckarau oder Käfertal. Rheinau ist eine Fabriksiedlung, die so in den 1870er Jahren beginnt. Da siedeln sich auch erste Unternehmen an, wie in Neckarau, aber auf der grünen Wiese. Und zwar gab es da Kasernengebäude, also eine Garnison war dort und daran knüpft dann quasi diese Industrialisierung an. Das war aber noch nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war der Plan von einigen reichen Unternehmern, in Rheinau einen großen Hafen zu errichten. Und dafür haben sie die Genehmigung des Badischen Staats bekommen, ein gigantisches Projekt zu machen. Wir errichten in Konkurrenz zu diesem Industriehafen, der noch gar nicht da ist. Der entsteht erst 1907 von Mannheim. Wir errichten weiter südlich einen Rheinhafen, den Rheinauhafen, über den wir ja dann schon die großen, Industrieansiedlungen machen können, über den wir den Handelsaustausch machen können. Und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt am Anfang. Also schon nach dem ersten Jahr ist dieses große Becken 1 gemacht worden und weitere Becken folgten. Problem bei der Rheinau war, wie gesagt, das ist eine Kunstsiedlung und die gehören zur Gemarkung Seckenheim. Auch so ein altes Dorf, auch ein sehr selbstbewusstes Bauerndorf, das auch ähnlich reich war wie Neckarau, aber nicht ganz so viel Industrie hatte. Aber diese Ausgründung, Rheinau gehörte eben zu Seckenheim. Und jetzt hat diese Rheinau GmbH, die im Privatbesitz war, das war ein Unternehmen, hat gesagt, hey, wir haben diesen Hafen, wir wollen hier eine Großsiedlung bauen, um praktisch als großen Warenumschlagsplatz und als Industriesiedlung zu dienen. Wir wollen hier eine Stadt gründen. Und da existieren fantastische Zahlen. Also die wollen bis zu 76.000 Einwohner dorthin bringen. Heute unvorstellbar. Ja? Aber diesen Plan hegen die und deswegen sagen sie, wir wollen selbstständig sein. Wir wollen nicht zu Seckenheim gehören, sondern wir wollen eine eigene Gemeinde gründen. Und die soll aus Seckenheimer Gebiet Gemarkungen kriegen, aber auch aus Neckarauer Gebiet. Und mit diesem Vorschlag sind sie an den Badischen Staat gegangen. Und der Sascha jetzt vor der Frage, wie gehe ich mit diesem Plan um? Will ich, dass südlich von Mannheim so eine große Siedlung, selbstständige Stadt entsteht, in Konkurrenz zu Mannheim? Und der Badische Staat sagt, nein, ich will das nicht. Ich will da keine Konkurrenz. Ich will Mannheim weiterhin gestärkt haben. Ich unterstütze das Rheinau-Projekt, aber das muss unter Mannheims Federführung passieren. Und deswegen sagt der Badische Staat, nein, wir gründen da nicht eine eigenständige Stadt, sondern Rheinau und damit auch Neckarau sollen eingemeindet werden. So die Vorgabe. Und jetzt verhandelt mal. So kam das Ganze zustande.
Wie liefen die Verhandlungen ab? Einfach war es nicht, weil wir haben ja gehört, Neckarau war selbstbewusst. Die mussten jetzt nicht irgendwie um irgendwas bitten, sondern konnten eher Forderungen stellen.
Ja, also es war ein bisschen ambivalent. Zunächst einmal hat sich Mannheim in der starken Position gefühlt, weil es gab ja den Auftrag des badischen Staats, Neckarau, ihr müsst euch eingemeinden lassen. Und gleichzeitig, ich habe das vorhin erwähnt, Neckarau war reich, hat aber eine marode Infrastruktur gehabt. Also die haben keine Kanalisation gehabt. Das heißt, das Dreckwasser ist da auf den Straßen rum und ist dann in diese Gießen, diesen Fluss oder diese alten Flussläufe des Neckars um Neckarau rum einfach reingegossen worden. Also die Schulhäuser waren zu klein, der Friedhof war zu klein. Sie hatten keinen Gasanschluss. Also die hatten große infrastrukturelle Probleme und besonders diese Kanalisationsgeschichte, die mag zunächst mal etwas obskur wirken, aber da hat der badische Staat schon gesagt, hey, wir haben ein großes Hygieneproblem, da können Seuchen entstehen. Und deswegen, Neckarau, lasst euch eingemeinden, damit ihr eine Kanalisation kriegt. Und das lief natürlich den Mannheimern gut rein, die dann eigentlich kein besonders tolles Angebot an Neckarau gemacht haben. Ähnlich wie Käfertal haben sie es gemacht und gedacht, die Neckarauer gehen drauf ein. Jetzt ist natürlich die Situation, die Neckarauer haben eine Erfahrung mehr als die Käfertaler, weil die Neckarauer haben gucken können, wie lief das denn in Käfertal. Mannheim hat viel versprochen, aber man hat 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später noch nicht viel davon gesehen. Also Käfertal hatte noch keine Kanalisation, keine Gasleitung, keine Elektrizität. Und dann haben die Neckarauer gesagt, hey, ihr könnt uns viel versprechen, aber nicht, so nicht mit uns. Ne? Also da machen wir nicht mit. Und es gibt ein wunderbarer Pressebericht über eine Bürgerversammlung, wo 600 Menschen dabei waren, wahrscheinlich hauptsächlich Männer, die sich zumindest zu Wort gemeldet haben, weil die ja nur das Wahlrecht hatten. Aber da ging es im badischen Hof hoch her. Also da müssen echt, da muss es teilweise zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Und da gab es eben Bürgerversammlung und der badische Staat in Form des Bezirksamts waren da und dann sollte darüber diskutiert werden. Und Conclusio war, die Neckarauer wollten nicht eingemeindet werden. Die haben sich geweigert. Die haben befürchtet, sie verlieren ihre Identität. Sie werden von Mannheim aufgesogen. Die Mannheimer wollen nur ihr Geld haben. Die wollen da, Zitat, neue Quadrate bauen von unserem schönen Neckarauer Geld. Und lauter so Argumente fielen da. Und da ging es so hoch her, dass das Ganze dann auch erstmal vom badischen Staat gesagt wurde, wir lassen diesen halbdemokratischen Prozess, wir gehen in die Institution, wir verhandeln untereinander, ohne die Bürgerschaft.
Es fiel ja auch öfter jetzt schon so der Begriff Identität und die Angst vor Identitätsverlust. Und ich habe auch gelesen, die Kanalisation und so wollen wir nicht, brauchen wir nicht und so. Also wo Dinge abgelehnt wurden, wo man sagt, das ist doch eigentlich irgendwie toll und wichtig und als was haben sich die Neckarauer empfunden? Wovor hatten die Angst? Vor welchem Identitätsverlust? Vor welcher Form?
Also wie gesagt, die haben sich lange Zeit auf Augenhöhe mit Mannheim gesehen. Hm. Also selbstbewusste, teilweise auch Großbauern. Und die sehen nun, dass auf sie ein Verlust zukommt, dahingehend, die konnten bisher ein Dorf regieren und das können sie nicht mehr. Wenn sie Stadtteil von Mannheim sind, dann kriegen sie im Ortschaftsrat oder im Stadtrat 2, 3 Stimmen, aber sie sind nicht mehr uneingeschränkter Herr im eigenen Haus. Also da geht es ein Stück weit um einen Kontrollverlust. Und natürlich ist es so, dass dann wirtschaftlich das auch Folgen haben wird, wenn sie nicht mehr ihr Steuerparadies machen können. Das ist sicherlich das eine. Und zum anderen, ja, der Bauernstand ist ein sehr selbstbewusster Stand. Das ist jetzt keine besonders originelle Erkenntnis, das haben wir dieses Jahr ja auch gesehen bei den Demonstrationen. Das ist ein Stand, der hier ein Dorf regiert, der sehr eng mit der Natur verbunden ist, sehr eng mit dem Boden verbunden ist, der direkt Erträge schafft und das sicherlich mit Misstrauen dieses ganze Maschinelle, dieses Anonyme, dieses Massenhafte sieht. Ja, und insofern ist es tatsächlich die Angst, unterzugehen, weil die Masse ist natürlich die Stadt einfach von der Bevölkerung her, da aufzugehen, dass man nicht mehr sichtbar ist und auch nimmer wahrgenommen wird. Solche Kontrollverluste spielen ja auch in heutigen Diskussionen immer wieder eine Rolle. Wenn ich eine Grenze ändern will, von der Menschen nachhaltig betroffen sind, dann geht es ganz schnell um Identität. Also zwar sind Grenzen immer willkürlich, aber sie werden zu einem Identitätsfaktor, weil sie Menschen voneinander trennen und auch diese Trennung kann zu einer Identität beitragen. Ne? Also ein Dorfbewohner ist eben kein Stadtbewohner. Und das hat das Ganze so ein bisschen auch schwierig gemacht. Und natürlich, man hat da die reichen Fabrikleute, die die perfekte Feindbilder sind, wie umgekehrt auch die störrischen Großbauern. Also wechselseitig sind das ja auch Wahrnehmungen. Ne? Man sieht da wenig Gutes im anderen zunächst mal.
Wie liefen dann die Verhandlungen? Wie sind beide Seiten zusammengekommen?
Wie gesagt, man hat zunächst diesen, ich sag jetzt mal, semidemokratischen Prozess gemacht im Bürgerausschuss und mit Bürgerversammlung. Und dann, nachdem das so zugespitzt war, haben sich das Bezirksamt bzw. vor allem die Stadt Mannheim und das Dorf Neckarau zusammengesetzt. Das Bezirksamt hat immer wieder vermittelnd eingegriffen. Und das ging so 2 Monate. Ne? Das waren dann hauptsächlich, ich sag jetzt mal, der Ortsvorstand, der Ortsbürgermeister Valentin Ott von Neckarau und der Oberbürgermeister Otto Beck von Mannheim. Und die haben sich immer wieder Entwürfe hin und her geschickt. Und man sieht da, dass die Neckarauer doch immer sehr hartnäckig blieben. Also man kann sagen, Mannheim hat ein Angebot gemacht. Neckarauer hat draufgeguckt und hat gesagt, nein, ne? Oder so nicht oder noch mehr. Darin war Neckarau sehr, sehr erfolgreich, so dass die Mannheimer zwischendurch wieder mal abbrechen wollten. Aber dann gab es öffentlichen Druck und auch der bayerische Staat hat Druck gemacht. Und so hat man sich dann letzten Endes geeinigt und den Neckarauern ist es dabei gelungen, ganz besondere Sachen durchzusetzen und aus den Käfertaler Erfahrungen zu lernen. Also es wurde ein Vertrag formuliert, ein Vertrag aufgesetzt, in dem drinsteht, was die Neckarauer bekommen im Umkehrschluss. Also sie werden eingemeindet und dann werden ihnen zunächst mal bestimmte Rechte garantiert, wie auch den Käfertalern, also wie viele Stadträte die bekommen, wie viele Vertreter im Mannheimer Bürgerausschuss, da geht es um die Mitsprache, dann aber auch, dass die Allmende erst noch so bleibt, wie sie ist, ne? Und auch noch andere Punkte wurden hier geregelt. Dann gibt es einen ganz besonderen Paragraph, weil die Neckarauer haben ja gesehen, den Käfertalern wurde viel versprochen, aber das wurde nicht schriftlich fixiert. Und dann haben sich die Neckarauer fixieren lassen, dass ab 1899, also sprich mit der Eingemeindung, muss Mannheim an der Kanalisation arbeiten, muss an den neuen Straßen arbeiten, muss hier investieren, muss Gasleitung legen, muss Elektrizität bringen, ein neues Schulhaus bauen, einen Friedhof umverlegen. Das haben sie sich alles in den Vertrag schreiben lassen mit Terminen. Und auch das ist etwas, was man auch später ganz oft sieht. Aber den Neckarauern gelang es dann noch, eine ganz spezielle Klausel reinzuschaffen. Und zwar, sie haben sich gesagt, hey, das reicht doch nicht, die Mannheimer auf Termine verknüpfen. Bei wem wollen wir die denn verklagen? Oder wie, wenn die sich nicht dran halten, was machen wir denn dann? Und dann haben sie tatsächlich eine Klausel erwirkt, in der steht, erst wenn Mannheim 1 Million in Neckarau investiert hat, in diese Infrastruktur, nachweislich und nachkontrollierbar vom Bezirksamt, vom bayerischen Staat, erst dann werden wir höhere Steuern zahlen. Bis dahin gilt unsere günstige Steuerregelung. Und das war was ganz Besonderes. Also da waren sie wirklich sehr, sehr schlau.
Und hätte man sie zwingen können? Hätte sich Neckarau bis zur letzten Konsequenz weigern können? Oder hätte es da Mittel gegeben, die zwangsweise einzugemeinden?
Das hätte es gegeben. Ne? Also nicht von Mannheim aus, aber der bayerische Staat hat das Recht. Der hat das auch, wie gesagt, den Käfertal massiv angedroht. Wir sehen sowas auch später nochmal. Ich glaube, bei Feutenheim oder vor allem bei Rheinau, da gibt es diese massive Androhung. Genau, in Rheinau war das so massiv, ohne den Druck des bayerischen Staats wäre das gar nicht zustande gekommen. Also die Neckarauer wussten schon, sie können sich nur bis zu einem bestimmten Grad wehren. Also natürlich hat der bayerische Staat nach Mannheim ein Interesse daran, dass das, man will sich ja nicht nur Frustrierte reinholen in die Stadt, sondern man will eine Bevölkerung haben, die zusammenwächst. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man es schafft, Kompromisse zu begründen, die einigermaßen ausgewogen sind. Also es soll keine feindliche Übernahme sein. Man will dezidiert keine Kolonie, das Wort ist damals tatsächlich gefallen, haben in Form von Neckarau. Also das, man will ein gleichrangiges Zusammenwirken. Und insofern die Neckarauer wussten, sie können bis zu einem gewissen Punkt gehen und ich glaube, die haben den fast perfekt getroffen. Viel weiter hätten sie nicht mehr gehen können. Sonst hätte der badische Staat gesagt, nein, ihr müsst.
Also der Wunsch war, dass beide zusammenwachsen. Und wie lange hat es gedauert, bis dieser Wunsch Wirklichkeit wurde?
Das ist eine ganz spannende Frage, auf die man natürlich nie eindeutig antworten kann. Also ich kann nur Indizien bringen. Also es hat ein paar Jahre gedauert natürlich. Mannheim hat Infrastrukturmaßnahmen versprochen. Und es geht nicht alles so schnell, ne? Das ist schon klar. Aber schon nach ein paar Jahren haben sie diese Millionen investiert. 1903 ist dann dieser niedrige Steuerfuß weg. Aber auch danach gibt es natürlich noch ein starkes Neckarauer Eigenbewusstsein. Ich glaube, dass die Neckarauer werden erst so in den 20er, 30er Jahren richtig viel stärker auf Mannheim fixiert, als dann auch noch der Almenhof als Gebiet zwischengebaut wird. Na, also es eine räumliche Anbindung an die Stadt gibt und nachdem auch Generationen wechseln. Und damit hängt auch noch zusammen, dass die Landwirtschaft natürlich nicht mehr die große Rolle spielt durch diese Industrialisierung, fortgeschrittene Industrialisierung und auch dieses Großbauerntum nicht mehr die erste Geige spielt. Na, zwar sind die Namen nach wie vor auch in Neckarau existent, aber ich glaube, das gelingt da ganz gut, zusammenzuwachsen. Und ich hatte ja dieses Jahr einen Festvortrag in Neckarau und da gab es ein, zwei scherzhafte Stimmen, Freiheit für Neckarau. Ja, wir wollen wieder unabhängig sein. Aber die wurden nur, das war ironisch, die wurden belacht. Aber also daran denkt niemand. Ne? Wir haben andere Stadtteile, wo es wahrscheinlich keine offizielle Feier gibt der Eingemeindung, sondern da hat es vielleicht eher den Rahmen des eines Trauerakts oder Gedenkakts oder wo nochmal andere alte Widerständigkeit beschworen wird. Also ich denke da an Seckenheim. Also da sitzt der Stachel tief. In Neckarau habe ich das nie so erlebt. Ich habe selbst eine Zeit lang in Neckarau gewohnt und die haben so ein Eigenbewusstsein. Die sind Mannheimer, aber trotzdem Neckarauer geblieben, würde ich sagen. Also es ist eigentlich ein Idealfall, wie es lief.
Sehr schön. Also ein versöhnliches Ende auch unseres Podcasts, hat auch eine Aktualität, weil man wirklich jetzt in relativ kleinem sieht, wie ist es, wenn ja Gemeinde, Menschen, sowas durch Grenzen getrennt werden, wie bringt man die zusammen, was spielt da außerhalb solchen monetären Interessen, Machtinteressen noch eine Rolle, eben diese psychologische Komponente, diese Angst vor Identitätsverlust und ja, das ist ja alles eigentlich hochaktuell. Wie wächst man zusammen? Wie kommt man zusammen? Wie verhandelt man miteinander? Auf welcher Augenhöhe begegnet man sich? Das ist eigentlich ein allumfassendes, hochaktuelles Thema.
Genau, also Grenzen zu überwinden muss immer ein Ziel sein, aber das funktioniert nur gemeinsam.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.